Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz am Anfang dieses Tages, dieses Frauentages, ein großes Dankeschön sagen dafür, dass du uns diesen Tag gibst. Dass du uns diesen Tag unseres Lebens schenkst, aber auch diesen Tag hier auf der La Höhe als Frauen gemeinsam mit dir, mit deinem Wort. Hab herzlichen Dank dafür. Und so wie wir es schon gesungen haben, wollen wir dir das auch noch sagen. Wir loben dich als den König dieser Welt, als den König unseres Lebens. Wir loben dich als den, der schöner ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und wir danken dir, dass eine Verheißung schon heißt, dass du mitten unter uns bist heute hier, weil du das so versprochen hast. Und auch das wollen wir dir jetzt wirklich glauben und danken dir, dass es Realität ist. Und wir bitten dich ganz herzlich darum, dass wir das merken dürfen, dass du auf deine unnachahmliche Art es gibst, dass wir als Frauen heute hier ein Wort bekommen von dir, eine Verheißung, die wir vielleicht ganz neu hören dürfen. Vielleicht eine Begegnung mit dir, die wir noch nie hatten. Und dann wollen wir uns an diesen Wunsch von Norfan Haften anhängen, dass wir dich bitten, dass auch dieser Tag dazu dient, dass du uns zu Frauen nach deinem Herzen machen kannst. Dazu segne du uns. Dazu segne auch sie. Schenke es, dass sie uns durch deinen Geist ansprechen darf mit dem, was du für uns vorbereitet hast heute. Danke, dass du mit uns reden möchtest. Gib du uns offene Ohren und vor allen Dingen auch ein offenes Herz. Amen.
Wir haben heute Morgen ein doppeltes Thema. Jeder Schritt zählt oder was bei Menschen unmöglich ist. Und Sie werden entdecken, dass beide Themen drankommen. Ich fange mal an mit dem Unmöglichen. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist vieles, oder? Wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen. Wir entdecken immer wieder, dass wir zwar vieles können und schaffen und vieles aber auch nicht. Dass es uns nicht immer gelingt, stehen zu bleiben oder auszuharren in schwierigen Umständen. Wir entdecken unsere Hilflosigkeit, wenn wir versuchen, Dinge zu verändern, in der Beziehung zum Ehemann, zu den Kindern, wenn wir versuchen, die Konflikte zu lösen, mit der Arbeitslosigkeit oder mit Krankheit fertig zu werden. Wir merken, dass es uns schwerfällt, um Frieden zu bewahren, uns mit Menschen zurechtzufinden, negative Verhaltensmuster zu verändern, treu zu sein an unseren Verheißungen. Wir merken, dass so manche Wellen für uns zu hoch sind und dass wir manche Herausforderungen, manche Situationen einfach nicht gewachsen sind. Anders gesagt, das Wort unmöglich ist uns vertraut, oder? Für Gott aber ist nichts unmöglich. Er hat es laut gesagt, dass Sarah lachte um seine Verheißung, dass sie im hohen Alter noch schwanger werden würde. Sollte für Gott etwas unmöglich sein, sagte Gott dann, sagte der Engel. Es wurde Ähnliches gesagt, als Maria sich fragte, wie das gehen sollte, dass sie als Jungfrau unverheiratet einen Sohn gebären würde. Für Gott ist nichts unmöglich. Er hat das gesagt und er hat das auch immer wieder bewiesen. Davon zeugen die Geschichten im Alten Testament und im Neuen Testament. Und heute Morgen sind wir dann im Alten Testament, heute Nachmittag im Neuen Testament. Da geht es um die große Geschichte. In beiden Testamenten geht es um die große Geschichte Gottes mit dieser Welt, mit seinem Volk, mit uns persönlich. Die gute Nachricht ist, dass dieser Gott, der Gott vom Alten Testament, der Gott vom Neuen Testament, sich nicht verändert hat. Das, was in der Bibel erzählt wird, bezeugt wird, dass das auch heute noch so ist, weil er derselbe geblieben ist. Dass wir nicht sagen müssen, ma toll, diese alten Geschichten, wenn das heute noch so sein könnte. Oder wenn Gott noch so wirken würde in einem Leben. Das kann er und das wird er. Wenn wir das annehmen, dass er sich nicht verändert hat. Heute Morgen ziehen wir ein Stück weit mit dem alten Volk Israel. Und heute Nachmittag geht es um Petrus. Zwei Momentaufnahmen, worin es geht um unsere Hilflosigkeit und Gottes Allmacht. Worin es geht um Gottes Allmacht. Das vor allem. Unsere Hilflosigkeit, unser Mangel an Vertrauen, ehrlich gesagt, das habe ich, das haben wir, oder? Einen Mangel an Vertrauen. Wenn es darauf ankommt, im Alltag wirklich mit Gott zu rechnen, dann haben wir manchmal, dann erleben wir manchmal einen Mangel an Vertrauen. Dann kennen wir die alten Geschichten, aber dann denken wir, naja, könnte das wirklich in meiner Situation jetzt auch gelten? Könnte Gott in meiner Situation etwas verändern? Könnte Gott in meiner Situation eingreifen, etwas tun? Es geht heute darum, dass wir es lernen, dass wir es üben, um in unserem Alltag mit Gottes Verheißungen zu rechnen. Nicht nur dann und wann daran zu denken, sondern damit zu rechnen. Davon auszugehen, dass er da ist und dass er wirken kann. Ich nehme Sie heute Morgen mit nach Kanaan. Das heißt, wir stehen vor der Grenze. Das Volk ist vor etwa 2 Jahren ausgezogen aus Ägypten. Wir haben gestern in der Konferenz darüber nachgedacht, in unserer Freizeit, Frauenfreizeit, wie das war für das jüdische Volk in Ägypten, wie sie unterdrückt wurden. Wie schwer das Leben war, wie sie gelitten haben. Aber irgendwann war dann die Zeit da, dass Gott Mose sandte, um das Volk aus Ägypten zu befreien. Dort, wo sie Sklaven waren. Gott hat eingegriffen. Der Himmel ist aufgegangen. Die Rettung ist gekommen. Wir kennen die Geschichte von den 10 Plagen, womit Gott die Ägypter geschlagen hat. Wir kennen die Geschichte von der letzten Nacht. Wir kennen die Geschichte vom Durchzug durchs Rote Meer, von der Reise durch die Wüste. Eine Zeit, wo Gott bei seinem Volk war, wo sie Gottes Liebe, seine Fürsorge und seine Kraft immer wieder erfahren haben und wo sie trotzdem immer wieder an ihre eigenen Grenzen gestoßen sind und gemurrt haben und geklagt haben. Wenn Sie die Geschichte lesen, dann schämen wir uns fast. Nein, wir schämen uns. Wenn wir entdecken, wie die Leute, die von Gott geführt wurden, immer klagten und dann denken, ja, ist das bei mir so anders? Wie oft murre ich und klage ich und frage ich mich, warum Gott nicht eingreift und nicht das tut, was ich meine, das wirklich notwendig ist, dran ist. Diese Leute, diese Menschen, die haben es im Grunde nicht geschafft, vorauszublicken und wirklich mit Gottes Verheißungen zu rechnen. Es ist unvorstellbar, aber doch wahr, dass sie immer wieder zurück wollten nach Ägypten, wo sie Gefangene waren, dass sie immer wieder gesagt haben, wären wir doch in Ägypten geblieben, dort wäre es besser gewesen, dass sie sogar Mose gesagt haben, du hättest uns in Ruhe lassen sollen. Sie waren wie ein Vogel, der nach Jahren in einem Käfig gelebt zu haben, auf einmal die Tür sieht, die auf ist, die offen ist, die Freiheit lockt. Das ist interessant, das reizt, aber es ist doch auch so, dass die Jahre, das Leben im Käfig, dass das vertraut geworden ist. Der Vogel hat sich daran gewohnt, an die Gefangenschaft, an die Beschränkung, an seine kleine Welt. Er war gefangen, aber das ist ihm vertraut geworden. Er singt sogar ein Liedchen in seinem Käfig. Und er wagt es kaum noch, seine Flügel auszubreiten. Das kann er auch nicht im Käfig. Das ist alles zu klein, das ist alles zu eng. Er bleibt lieber hängen, er bleibt lieber sitzen. In dem, was vertraut ist, er mag Abenteuer nicht so. Er war so lange flügellahm, dass er sich das nicht mehr vorstellen kann, wie das wäre zu fliegen. Aber das Fliegen ist seine Bestimmung, denn er ist ein Vogel. So ist auch der Mensch geschaffen, um aufrecht zu gehen, nicht gebeugt, aufrecht. Um zu leben, statt zu überleben. Wie es heißt in 3. Mose 26,13, ich, sagt Gott, ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Der Mensch ist gemeint, um aufrecht zu gehen. Vielleicht darf ich das so sagen mit der Geschichte vom Vogel im Käfig. Wir sind gemeint, um zu fliegen, um unsere Flügel auszuschlagen. Nicht um flügellarm zu sein, nicht um im Käfig hängen zu bleiben. Und wie schlimm ist das, dass der Käfig uns eigentlich manchmal vertraut geworden ist, dass wir denken, naja, so ist das halt, bleiben wir doch lieber hier. Dass wir uns nicht mehr vorstellen können, wie das wäre, jetzt auszuziehen und ein neues Leben zu entdecken, das neue Leben, das Gott uns anbietet. Die Geschichte, worum es heute geht, die steht in 4. Mose 13 und 14. Das sind zwei Kapitel. Wenn Sie eine Bibel mit haben, können Sie gerne mitlesen. Ich werde aber immer wieder vorlesen, wovon ich dann rede. Das Volk Gottes steht vor dem Tor des verheißenen Landes. Es sind, sagte ich schon, etwa 2 Jahre vergangen seit ihrem Auszug aus Ägypten. Und Gott hat da in diesen Jahren, in dieser Zeit immer wieder seine Treue gezeigt, während sein Volk etwas mühsam seinen Weg ging. Sie sind damals aus Ägypten gezogen mit einer großen Verheißung Gottes. Ein neues Land, das beschrieben wird in 5. Mose 8, Vers 6. Und das ist ungefähr so wie hier, wie ich das jetzt sage. Es ging um ein gutes und geräumiges Land. Schon größer als ein Käfig, oder? Ein gutes, geräumiges Land. Mit Wasserbächen, mit Quellen, mit Gewässern. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume, Granatbäume, ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Kurz gesagt, ein Land der Fülle. Ein Land der Fülle. Und interessant ist dieser Vers, den Susanne gerade vorgelesen hat. Wir haben genommen aus der Fülle. Diese Beschreibung dieses Landes ist für uns, die wir in einer anderen Zeit leben, fast ein Foto von Jesus, oder? Weizen, Gerste, ich bin das Brot des Lebens. Trauben, ein Weinstock, ich bin der Weinstock. Wasserbächen, Quellen und Gewässern. Es wird in euch eine Lebensquelle aufsprudeln. Ich bin das lebendige Wasser. Es ist fast ein Foto von Jesus für uns, die wir Jesus kennen. Diese Beschreibung aus 5. Mose 8, Vers 6. Ein Erbteil, eine Verheißung. Und gestern wurde gesagt von Elke Seil bei uns in der Freizeit, nein, von dir, Susanne, ich tue dir Unrecht, Susanne hat das gesagt. Wenn Gott uns etwas verheißt, dann ist daran meistens auch eine Bedingung verknüpft. Und die Bedingung hier bei diesem Bild des neuen Landes ist, dass sie das einnehmen sollen. Das Volk soll etwas dafür tun, sie sollen das einnehmen, nicht nur annehmen, sondern in Besitz nehmen, sie sollen einziehen. Und darum geht es in 4. Mose 13 und 14. Sie ziehen weg aus dem Sklavenland der Freiheit entgegen. Aber wenn man die Geschichte liest, dann merkt man direkt, dass etwas fehlt. Und zwar die Freude, zwar die Erwartung, das Sehnen nach dem, was Gott verheißen hat, das fehlt. Und von daher fehlt es auch an Ausdauer. Warum sollten sie ausharren, wenn sie kaum daran denken, was vor ihnen liegt? Sie sind eher bequem, sie benehmen sich als verwöhnte Kinder. Sie leben nicht mit Gottes Verheißungen und sie leben auch nicht daraus. Sie sehen nur ihre Realität. Und was ist ihre Realität? Das ist eine Reise, die nicht immer leicht ist. So wie unser Leben auch nicht immer leicht ist. Wo es mal Tage gibt ohne Wasser. Oder Wasser, das bitter ist, wo es Feinde gibt, die sie bekämpfen müssen. Sie kommen immer nur mühsam voran und sie klagen viel. Und in dieser Zeit zeigt sich Gott als liebevoller Hirte, als treuer Vater. Sie aber scheinen es nicht zu schaffen, als seine Kinder zu leben. Sie bleiben im Grunde Sklaven. Sie sind ängstlich, sie sind unsicher, sie sind unselbstständig. Aus einigen von ihnen werden Männer und Frauen nach Gottes Herzen. Menschen, die Gott von Herzen suchen und dienen, aber die Mehrzahl hängt noch an Ägypten. Darin liegt auch eine Lektion für uns. Das ist Gottes Volk, das sind seine Kinder. Aber aus nur einigen werden Männer und Frauen Gottes. und andere hängen trotz allem noch immer an Ägypten und wachsen nicht, klagen viel. Gott hat sie befreit, aber sie sind im Grunde noch immer gefangen. Wenn Dinge passieren, die sie nicht erwarteten, wenn nicht direkt alles vorhanden ist, was sie haben wollen, wenn es nicht nach ihren Vorstellungen geht, dann blicken sie zurück und wünschen, dass sie in Ägypten gewesen wären. Sie sagen Mose sogar, er hätte sie dort lassen sollen. Sie sagen ihm, es ginge ihnen in Ägypten wirklich besser. Und dieses Heimweh, dieses Zurückblicken, dieses Hängen in der sichtbaren Realität, dieses Hängenbleiben, hält sie auf. Aber nicht nur sie. Wisst ihr, es hält auch Gott auf. Denn er kommt mit ihnen nicht voran. Und was Gott in seinem Volk sehen will, was er auch in uns sehen will, ist, dass wir ein neues Heimweh entwickeln, und zwar ein Heimweh nach vorne. Verstehen Sie das? Ein Heimweh nach vorne, nach dem, was kommt, nach dem, was er verheißen hat, nach dem, was er uns alles hat sehen lassen. Paulus sagt das ja in einem seiner Briefe, ich strecke mich aus, ich jage nach vorne. Ich will den Preis, ich will das greifen, was Gott versprochen hat. Und wir hängen so oft in der Realität, im Alltag, in der sichtbaren Realität. Wir haben keine Sehnsucht nach vorne. Unsere Sehnsucht betrifft das Heute. Dass Gott unsere Wünsche erfüllt, dass es uns wenigstens gut geht, dass unsere Probleme gelöst werden. Wir sollen uns ausstrecken, wir sollen das lernen, nach dem, was Gott für uns bereitet hat. Und wir sollen bereit sein, dafür zu kämpfen, auch das. Dieses Volk ist träge, ist widerwillig, ist unzufrieden, ungeduldig. Und Gott ist alles andere als das. Geduldig, liebevoll, immer wieder bereit zu vergeben. Immer wieder bereit, neu anzufangen, immer wieder bereit zu geben. Wenn Sie sich darüber beklagen, dass das Wasser bitter ist oder dass es kein Wasser gibt, dann schenkt er Ihnen Wasser aus einem Felsen oder bringt Sie an eine Oase. Wenn Sie reden über die Fleischtöpfe in Ägypten, dann schenkt er Ihnen morgens Brot und abends Fleisch. Er umgibt Sie mit seiner Anwesenheit in der Feuersäule, in der Wolkensäule. Er schenkt ihnen seine Gebote, damit sie das Leben bewältigen können, damit sie gut leben können und sicher leben können. Er schenkt Sieg bei Gefahren, auch wenn sie versagen und ihn enttäuschen, dann bleibt er bei seinem ursprünglichen Plan. Er will ihnen eine neue Zukunft geben und ein neues Lebgebiet, Wohngebiet. Und auch wenn sie untreu sind, bleibt er treu. Seine Liebe für seine Kinder scheint grenzenlos zu sein. Und doch gibt es Grenzen. Und die werden in 4. Mose 13 erreicht. Sie stehen vor der Grenze des gelobten Landes. Und es werden jetzt im Auftrag Gottes 12 Männer ausgesandt, um das neue Land zu erkunden. Es sind Häupter oder Väter der Stämme Israels. Sie sollen herausfinden, steht hier in der Bibel, wie es beschaffen ist. Ob das Volk, das darin wohnt, stark oder schwach ist, ob es gering oder zahlreich ist und wie das Land ist, ob das Land gut oder schlecht ist, fett oder mager, ob Bäume darin sind oder nicht und wie die Städte sind. Und sie sollen etwas von der Frucht dieses Landes mit zurückbringen. Vers 20, seid mutig und nehmt etwas von der Frucht des Landes. Die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben. Das ist dann so eine Bemerkung hinterher. Da sieht man immer die Liebe Gottes. Erntezeit, Traubenzeit. So wie Ruth, als sie mit Naomi in Bethlehem ankam. Erntezeit, das hat Gott organisiert. Da wurden Glaubensschritte gesetzt und dann hat er das vorbereitet. Sie sollen etwas von der Frucht des Landes mit zurückbringen, eine Kostprobe. Und wenn man die Verse 17 bis 20 kurz fassen würde, könnte man sagen, geht, seht, seid mutig und nimmt. Um zu gehen, muss man aufstehen. Um zu sehen, muss man die Augen aufmachen und wirklich schauen. Mutig sein und nehmen, das sind dann die nächsten Schritte. Und mitbringen. Das sind biblische Themen. Nicht sitzen bleiben, sondern aufstehen. Gehen, es wagen. Und dann nehmen, erfahren, kosten, entdecken. kennenlernen. Das sind biblische Themen. Das hat Gott mit uns vor, dass wir nicht nur Dinge kennen, weil wir darüber gelesen haben, sondern dass wir Dinge kennen, weil wir sie erfahren haben, gesehen haben, entdeckt haben. Immer wieder auch in der Bibel dieses: Fürchtet euch nicht, geht, seid mutig, denn der Herr ist mit euch. Er wird für euch kämpfen. Die Leute, die Kundschafter, sind 40 Tage weg. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte. Und dann kehren sie zurück mit einer Traube, die so schwer ist, dass zwei Männer die tragen müssen. Es gibt so Momente in der Bibel, wissen Sie, da denke ich, mei, da wäre ich so gerne dabei gewesen. Haben Sie das auch? So wie bei der wunderbaren Speisung. Da wäre ich gerne dabei gewesen. So eine große Traube, dass zwei Männer sie tragen mussten. Unglaublich. Sie bringen auch Granatäpfel mit, Zeichen der Fruchtbarkeit. Sie bringen Feigen mit, in der jüdischen Tradition ein Zeichen der Weisheit. Es heißt in jüdischen Worten, in einer jüdischen Aussage, man soll das Wort Gottes vielen Feigen entnehmen. Je mehr Feigen man darin entdeckt, umso weiser, umso kluger wird man. Also sie bringen Trauben mit, Granatäpfel, Feigen und eine erfreuliche Nachricht, Vers 27. Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das hier ist seine Frucht. Ich liebe das Wort wirklich. Das unterstreicht, dass es wirklich wahr ist. Wenn wir mal was anderen erzählen, was ein bisschen unglaublich ist, was fast zu schön ist, um wahr zu sein, dann sagen wir wirklich. Wirklich, es ist so, wir haben es wirklich, glaubt uns nur. Wir haben das doch selber gesehen, wir haben das erfahren, wirklich. Nehme das von uns an, wir wissen, wovon wir reden. Also, liebes Volk Gottes, es ist so, wie wir das sagen. Ein reiches Land, ein überfließendes Land, ein Land voller Früchte. Und stellt euch vor, da dürfen wir leben. Das gehört uns, wir sind die Erben Gottes. Das wurde uns zugesagt. Wir dürfen das annehmen, wir dürfen das einnehmen. Wir sollen das annehmen. Wir sollen das einnehmen. Und hier sollte eigentlich die Geschichte enden mit einem großen Fest. So wie damals nach dem Durchzug durch das Schilfmeer mit Jubel, Lobgesang, da hat Miriam mit ihren 90 Jahren noch getanzt. Da haben die Frauen mitgetanzt, da haben sie gesungen, wie groß Gott ist. Und hier sollte die Geschichte so enden, aber sie endet ganz anders, denn in 4. Mose, dann Vers 28 in Kapitel 13, heißt es: Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und auch die Söhne Enaks, die Feinde Israels, haben wir dort gesehen. Das Menschliche allerdings, das Menschliche aber, zuerst diese Sicherheit, diese gute Nachricht, es ist alles so, wie Gott das beschrieben hat. Es ist alles so, wie Gott das beschrieben hat. Das, was er verheißen hat, haben wir gesehen mit unseren Augen. Wir haben davon gekostet, wir haben davon mitgebracht. Und dann ein Moment der Stille und dann kommt dieses dumme, menschliche Aber. Aber das schaffen wir nicht. Das sieht alles sehr schön aus und das wurde uns verheißen. Aber es gibt ja auch Dinge, die können wir nicht überwinden, Das Volk ist stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Das war auch so. Die Mauer von Jericho, die sollen 7 Meter breit gewesen sein. Ist breit, oder? Also die Städte waren schon stark und die Menschen waren stark. Das Menschliche aber. Das Menschliche aber, das oft dazu führt, dass wir dann doch in unserem Käfig hängen bleiben und nicht ausfliegen. Weil das sicherer ist. Weil das vertrauter ist, weil das keine Risiken mit sich bringt, keine Unruhe, kein Abenteuer. Und darum bleiben wir lieber dort, wo wir sind. Anders gesagt, es mag sein, dass alles für uns gemeint ist, so wie das ist, aber Freunde, das schaffen wir nicht. Und wir sind doch nicht dumm, dass wir etwas tun, das offensichtlich unklug ist. Ist dramatisch, oder, was hier passiert. Sie stehen hier auf einer Kreuzung. Bleiben Sie hängen, bleiben Sie, wo Sie sind, oder ziehen Sie weiter und erfahren Sie das, was Gott verheißen hat. Wagen Sie es, Glaubensschritte zu setzen oder nicht. Es heißt in Vers 30, dass Kaleb, eins der Kundschafter, das Volk beschwichtigen musste, weil sie schon wieder murrten und klagten. Sie wollten schon nicht mehr weiter. Und sie hörten auch nicht mehr, was Kaleb sagte. Und was sagte Kaleb? Lasst uns nur hinaufziehen und dieses Land in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Das ist eine Glaubensaussage. Denn Kaleb war eins der Kundschafter und er hatte dasselbe gesehen und erfahren wie seine Kollegen. Und die rufen jetzt auf einmal, das schaffen wir nicht. Und Kaleb sagt was ganz anderes. Er sagt, wir werden es gewiss bezwingen. Er hat sich dafür entschieden, das hier ist entscheidend, er hat sich dafür entschieden, mit Gottes Verheißungen zu rechnen, beziehungsweise Gottes Realität mehr ernst zu nehmen als das andere, das er auch wahrgenommen hatte, nämlich, dass das Volk stark war und die Städte groß und stark befestigt. Aber seine Kollegen, 10 seiner Kollegen, die waren sich einig darüber und klar, dass sie nicht gegen diesem Volk in Kanaan hinausziehen konnten, denn es ist stärker als wir, Vers 31. Ja, es gibt Dinge im Leben, die sind stärker als wir. Es gibt Umstände, da scheint es so zu sein, da kommen wir nicht klar damit, da kommen wir nicht weiter, die halten uns auf. Aber sollte bei Gott etwas unmöglich sein? Das Schlimme ist, dass die Kundschafter jetzt, um ihre Worte noch mehr Nachdruck zu verleihen, nachdem Kaleb gesprochen hat, das jetzt noch einmal dick auftragen. Sie bringen nach Vers 32 unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf und sagen, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir dort gesehen haben, das sind alles Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Ich habe immer gedacht, dass nur Frauen übertreiben. Sie haben das dick aufgelegt, heißt es hier. Dick aufgetragen. Es betrifft hier laut der Bibel ein böses Gerücht. Zugegeben, es gab in biblischen Zeiten große Männer, denken wir an Goliath, der vielleicht 3 Meter groß war. Aber obgleich alle Männer so groß waren und ob sie ihre Landsleute gefressen haben, wieso haben die Männer so übertrieben? War das bewusst oder wurden sie von ihrer Angst eingeholt, übermannt, überwältigt, wodurch sie nicht mehr klar sehen konnten? Eine Sache haben sie übrigens ganz richtig gesehen, wir sind wie Heuschrecken. Stimmt. Von uns aus sind wir nicht sehr beeindruckend, das muss gesagt werden. Wir sind wie Heuschrecken. In Jesaja 41,14 nennt Gott selbst sein Volk ein Häuflein oder ein Würmchen. Das ist kein Kompliment, oder? Ein Häuflein, ein Würmchen. Anders gesagt, von uns soll es nicht abhängen, das wird nichts. Aber in Jesaja 41,14 heißt es auch, fürchte dich nicht, du Wurm. Ich helfe dir, spricht der Herr. Und wisst ihr, in der Hand Gottes können auch Heuschrecken viel ausrichten. Wurden nicht bei der 8. Plage Heuschrecken eingesetzt von Gott? Und haben die nicht das ganze Land kahl gefressen? Der Vergleich an sich ist gut, wir sind wie Heuschrecken, aber die Interpretation dieser Männer stimmt nicht. Denn Heuschrecken ohne Gott, okay, können vielleicht nicht viel, aber mit Gott sieht das ganz anders aus. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Aber mit mir, das ist das göttliche Aber. Das Menschliche aber sagt, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das gelingt nicht, das darf ich nicht machen, das versuche ich nicht einmal, das wird eh nichts. Und das Göttliche aber sagt, aber mit mir sieht das ganz anders aus. Ich will deine Kraft sein. Mit mir kannst du Mauern überspringen. Das hat David gesagt im Psalm 18, Vers 30. Oder im Psalm 60, Vers 14, mit Gott werden wir mächtige Taten tun. Das ist eine ganz andere Einstellung als die der Mehrheit der Kundschafter, die sich von den dicken Mauern der Städte Kanaans und von den Männern dort einschüchtern ließ. Wie gibt's das? Von Kaleb, der anders dachte, wird in 4. Mose 14, Vers 24 gesagt, dass in ihm ein anderer Geist war. Ich liebe das. Es war in ihm ein anderer Geist. Er sah das anders, nicht weil er Optimist war oder eben mehr Mut besaß als seine Kollegen, sondern weil er sich von Gottes Geist führen ließ. Er war ein Mann Gottes, der die Dinge aus Gottes Perspektive sah. der mit seinem Gott rechnete, der nicht hängen blieb im Sichtbaren. Er hielt fest an das Unsichtbare, die Realität Gottes. Natürlich sah er auch, dass die Aufgabe, in das Land einzuziehen, das einzunehmen, Mensch unmöglich war, aber er rechnete mit Gott, für den nichts unmöglich ist. Wir erinnern uns, wie damals zu Pfingsten Gott seinen Geist ausgoss zu Jerusalem. Wir erinnern uns, dass seine Kinder angesteckt wurden von diesem Feuer, vom himmlischen Feuer, dass sie selber Feuer und Flamme wurden, kräftige Männer und Frauen Gottes, die sich nicht von menschlichen Unmöglichkeiten mehr zurückhalten ließen, weil sie nach Lukas 14, 49 bekleidet waren mit Kraft aus der Höhe. Rechnen Sie damit, dass Sie, wenn Sie Christus kennen, wenn Sie Jesus kennen, bekleidet sind mit Kraft aus der Höhe, die Verheißung des Geistes Gottes, wovon Paulus sagte, dass er ein Schatz in irdenen Gefäßen ist, damit das Übermaß, das Außergewöhnliche an Kraft von Gott sei und nicht von uns. Hat Paulus nicht auch geredet von der Kraft, die Kraft, die in uns wirkt? Gottes Geist will Neues in uns auswirken. Er ist unsere Kraft, er will uns auch die Augen öffnen für die Realität Gottes. Er will unsere Stärke sein. Er will uns inspirieren, um Dinge anders zu sehen. So wie Kaleb das tat. Er macht aus Sklaven geliebte Kinder Gottes. Er öffnet unsere Augen für das, was vielleicht noch nicht sichtbar ist, aber trotzdem wirklich wahr. Wirklich wahr. Er verändert unser Denken, sodass wir auch mal etwas wagen, was Mensch unmöglich ist. Sodass wir auch mal Glaubensschritte setzen. Er macht aus unserem Heimweh zum alten Leben ein Heimweh zum neuen Leben. Und er spornt uns dazu an, um uns wie Paulus nach vorne auszustrecken und dem nachzujagen, was Gott mit uns vorhat. Wie wichtig ist das Ihnen, was Gott mit Ihnen vorhat? Wie wichtig ist das für Sie? Was halten Sie davon? Rechnen Sie damit, dass er was mit Ihnen vorhat? Mit unserem Herrn können wir Mauern überspringen, sagt David. Und jetzt möchte ich Sie mal ein paar persönliche Fragen stellen. Da müssen Sie nicht darauf antworten, aber ich möchte Sie bitten, darüber nachzudenken, und zwar ehrlich. Welche sind momentan Ihre Mauern oder Einschränkungen? Welche sind in Ihrem Leben die Städte, die so stark sind, dass es Mensch unmöglich ist, sie zu überwinden oder sie einzunehmen? Wo in Ihrem Alltag befinden sich Riesen, Menschen, wofür Sie Angst haben? Ist das in der Ehe? Ist das in Bezug auf Ihre Kinder? Ist das in der Arbeit? Ist das im Alleinesein? Ist das in einer bestimmten Beziehung? Wo ist Ihnen die Luft ausgegangen? Wo stehen Sie vor einer geschlossenen Tür? Wo sind Sie gefangen, enttäuscht, verzweifelt vielleicht? Und was würde jetzt geschehen, wenn Sie Ihr menschliches Aber gegenüber dem heiligen Aber Gottes setzen würden? Wenn Sie dieses Gottes-Aber annehmen würden? Wenn Sie mit seiner Kraft rechnen würden, statt immer wieder zu stolpern über Ihr eigenes Nicht-Können, stehen zu bleiben bei Ihrer Ohnmacht? Was würde es in Ihrer Situation bedeuten, um aufzustehen und vorwärts zu gehen? Um nach den Sternen zu greifen. Kann es sein, dass Gott mit Ihnen vorhat, dass Sie neues Land einnehmen in Ihrem Leben? Sind vielleicht Glaubensschritte für Sie daran? Das sind schon schwierige Fragen, oder? Konfrontierende Fragen vielleicht. Kann es sein, dass Gott etwas Neues mit Ihnen vorhat? Und kann es sein, dass Sie nur die Mauer sehen, die Städte, die so stark sind, die Menschen wie Riesen? Was würde sich in Ihrem Leben verändern, wenn Sie wirklich mit Gottes Geist rechnen? Mit ihm, den Jesus unser Helfer nennt. Die Israeliten standen vor dem Tor, die Fülle Gottes stand ihnen zur Verfügung, aber sie wagten es nicht, ihre Erbschaft in Besitz zu nehmen. Es hörte sich gut an. Es sah wunderbar aus, aber Das alte Leben war trotz Gefangenschaft irgendwie doch einfacher. Lieber blieben sie Sklaven, wüste Leute, als es zu lernen, als Freien zu leben und neues Land einzunehmen. Und während jetzt alle durcheinander schreien und weinen, es wird eine ganze Nacht geweint, heißt es in 4. Mose 14, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Da wiederholen Kaleb und auch Josua, der zweite Mann, der sich von Gottes Geist inspirieren ließ, dass das Land gut, sogar sehr, sehr gut war. Und sie sagen in Vers 6 etwas ganz Wesentliches. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Wenn der Herr Gefallen an uns hat. Und das Tragische in dieser Geschichte, ist, dass Gott das jetzt nicht mehr hat. Kein Gefallen an seinem Volk. Es hat zu lange gedauert. Ungeduld, Unzufriedenheit, Murren, Klagen. Und jetzt der letzte Schritt, das Land einzunehmen, das nicht wollen. Das Hängenbleiben und sagen, das geht nicht, das wirkt nicht, das wird nichts. Es sind Grenzen erreicht worden. Das Volk hat kaum Glauben gezeigt. Es wollte immer nur getragen werden. Es wollte verwöhnt werden. Sie haben sich seit dem Auszug aus Ägypten eigentlich nicht verändert. Sie sind nicht erwachsen geworden. Sie zweifeln an Gott immer wieder. Sie setzen keine Glaubensschritte, sie klagen nur. Und so wird 4. Mose 14 ein Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Ein Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Gott will das Volk vernichten. Er will neu anfangen mit Mose. Und lesen Sie mal nach in 4. Mose 14, wie Mose plädiert, wie er mit Gott redet und sagt, Gott, das geht nicht, du kannst dieses Volk nicht vernichten. Und warum nicht? Weil es um deine Ehre geht. Was werden die Völker ringsum sagen? Dieser Gott hat es geschafft, sein Volk zu befreien aus Ägypten, aber er hat es nicht geschafft, sie in das neue Land zu bringen. Es geht um deine Ehre, Gott. Und Gott überlegt sich das. Es gibt so ein paar Gespräche in der Bibel, auch mit Abraham mal, die sind so rührend, die sind so ergreifend. Und Gott überlegt sich das. Und es wird anders, aber trotzdem sehr dramatisch. Die 10 Kundschafter, die ein böses Gerede über das Land aufgebracht hatten, die werden von Gott getötet. Vers 37. Und Gott schwört, dass alle Männer, die bei dem Auszug aus Ägypten dabei waren, also die Gottes Herrlichkeit und seine Zeichen mit eigenen Augen gesehen haben und die hier jetzt vor der Grenze abgekoppelt haben, beziehungsweise nicht bereit waren, im Glauben weiterzuziehen, er schwört, dass sie das verheißene Land nicht sehen werden. Und er sagt über sie in 4. Mose 14, 23, sie haben mich verachtet. Stark. Ergreifend. Wenn man Gott nicht glaubt und wenn man keine Glaubensschritte setzt, wenn man seine Verheißungen kennt und nicht damit lebt, dann ist das, als verachtet man Gott. Als nimmt man ihm nicht ernst. Es geht darin nicht nur um uns, es geht um Gott. Sie haben mich verachtet. Und dann heißt es, dass Kaleb in das Land kommen wird, obwohl er zu dieser älteren Generation gehört, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist. Vers 24, das gilt auch für Josua. In Vers 25 in 4. Mose 14 wird Gottes Volk von Gott selbst beauftragt, um aufzubrechen zur Wüste in der Richtung zum Schilfmeer. Denken Sie mal nach, was bedeutet das? Zurück. Dort waren sie, dort kamen sie her. Jetzt müssen sie aufbrechen, umkehren und zurück. Während Christsein, während mit Jesus, mit Gott wandern, bedeutet, dass wir vorwärts gehen. Hier ist was sehr Ernsthaftes, was Böses geschehen. Sie stehen vor dem Tor, sie stehen vor dem verheißenen Land, aber sie müssen zurückkehren. Sie sind da, aber sie kommen nicht an. Sie sind da, aber sie kommen nicht an. Und sie werden jetzt 40 Jahre in der Wüste leben. Für jeden Tag, den die Kundschafter im verheißenen Land waren, ein Jahr. 40 Tage waren sie im verheißenen Land, die Kundschafter. 40 Jahre wird dieses Volk extra in der Wüste verbringen. Und in diesen 40 Jahren wird eine ganze Generation sterben, und zwar alle Menschen, die 20 Jahre alt oder älter waren, als sie aus Ägypten zogen. Die erwachsen waren, als sie wegzogen. Die Wunder, die Plagen, den Durchzug durch das Meer erlebt haben, gesehen haben und trotzdem nicht glaubten. Die keine Ausrede haben, die Gottes Wunder gesehen haben, nur die Jüngeren, die werden das verheißene Land sehen. Der Rest bleibt, wo und wie sie sind. Und wird auch so sterben. Das heißt, eine ganze Generation ist damals nicht zu ihrer Bestimmung gekommen. Das ist keine frohe Botschaft. Eine ganze Generation ist nicht zu ihrer Bestimmung gekommen. Das heißt, Ungehorsam hat Konsequenzen, wie auch der Mangel an Vertrauen. Wenn wir nicht bereit sind, Glaubensschritte zu setzen, wenn wir lieber sitzen bleiben, als Glaubensmut zu fassen, dann verpassen wir etwas Wesentliches, dann bleiben wir Wüstenkinder im Grunde. Während Gott uns zu Kinder der Verheißung machen will, Kinder der Vorausblicken, Kinder, die jagen und hungern nach dem, was er verheißen ist. Über die 40 extra Jahre in der Wüste wird nicht viel geschrieben. Wir wissen aber, dass Gottes Volk in diesen Jahren bestens, ja optimal von Gott versorgt wurde. Es hat ihnen an nichts gemangelt. Es hat wiederum Brot und Fleisch gegeben. Es hat Wasser gegeben. Es hat Kleider gegeben und Schuhe. Es heißt in 5. Mose 29, Vers 4 bis 5, ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleider sind nicht an euch zerschlissen und dein Schuh an deinem Fuß ist nicht zerschlissen. Sie wurden bestens versorgt. Gott war nach wie vor ein Hirte und ein Vater für sie. Er hat sie nicht im Stich gelassen. Er war da, das darf uns trösten. Aber trotzdem haben diese Kinder Gottes damals das Beste verpasst. Sie lebten 40 Jahre im Grenzgebiet statt im verheißenen Land. Sie waren Wüstenkinder statt Kinder der Verheißung. Sie kamen nicht zu ihrer Bestimmung. Sie haben die Fülle nicht erfahren. Sie haben noch nicht von der Fülle gekostet. Sie haben es kurz gesehen und dann abgelehnt. Wegen dem menschlichen Aber. Sie hielten fest an alte Gewohnheiten. Es gab keine Erneuerung. Und das nur, weil sie es nicht wagten, das zu ergreifen, was Gott für sie bereitet hatte. Ihr Horizont zu erweitern. Neues Land einzunehmen mit Gott. Das Unmögliche zu wagen mit Gott. Gott hatte so etwas Großes mit ihnen vor. Ein Leben in Fülle, ein Leben in Überfluss, wie Jesus das auch sagt. In Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Fülle. Und wie viele von uns kennen die Fülle? Wie viele von uns jagen danach, strecken sich danach aus, das kennenzulernen im Alltag? Und wie viele von uns bleiben hängen bei den dicken Mauern, fürchten sich vor Menschen, vor Umständen und denken, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das wird nicht anders. Wie viele von uns bleiben im Käfig, werden dort versorgt, auch von Gott, aber verpassen das auszufliegen, mit einem kräftigen Flügelschlag sich zu entwickeln, zu wachsen und immer mehr von Gott zu entdecken, immer mehr von der Fülle zu entdecken. Sie, das Volk Gottes, haben damals in einem Kreis sind sie herumgezogen. Sie irrten herum in der Wüste, während Gott sie weiterführen wollte. Sie waren frei, aber sie lebten aus Unfreien, geknechtet von ihrer Unzufriedenheit, geknechtet von ihrem Ungeduld, von ihrem Unglauben und auch von ihrer Untreue Gott gegenüber. Sie überlebten, während Gott ihnen das Leben schenken wollte. Nochmals eine persönliche Frage. Kann es sein, dass es unter uns Menschen gibt, die in der Wüste irren? Die zurückgeblieben sind? Frei, aber doch gefangen? Geliebte Kinder Gottes, aber noch immer nicht erwachsen geworden? Noch immer nicht fest dabei, noch immer nicht losgekommen von Ägypten? kann es sein, dass hier Leute sind, die noch immer im Grenzgebiet leben, sich dort aufhalten, ein mittelmäßiges Leben führen und Gottes Fülle entbehren, weil sie keine Glaubensschritte gewagt haben. Weil sie im Grunde Gott nicht so richtig vertrauen. Ja, er segnet andere, aber ob das auch für mich gilt? Es gibt verschiedene Sachen, die uns zurückhalten. Das kann, wie es hier der Fall sein, ein Mangel an Glaubensmut sein oder eine bestimmte Schlaffheit, Lauheit oder sogar Gleichgültigkeit, wenn es um Gottes Pläne geht, ein Mangel an Visionen oder Motivation, ein Hängen an andere Sachen, die hier in der Welt wichtig sind. Es kann aber auch was anderes sein. Ich denke an eine Frau, die mir sagte, ich muss jemanden anrufen und um Vergebung bitten. Ich bin seit Jahren gefangen, weil ich Bitterkeit und Groll mit mir trage. Es hält mich auf, ich komme nicht voran, Gott kommt nicht mit mir voran, weil diese Bitterkeit mich gefangen hat. Es kann sein, dass sie gefangen sind in einer Sucht, dass sie dunkle Geheimnisse mit sich tragen, wodurch Gott nicht mit ihnen weiterkommt. Sie wollen frei werden und vielleicht irgendwie doch auch nicht. Es kann angenehm sein im Käfig. Aber trotzdem sind wir dort gefangen. Und Jesus hat die Tür aufgemacht. Er hat sogar gesagt, ich bin die Tür. Wir dürfen ausfliegen, neues Land einnehmen. Gott will, dass seine Kinder ihre Flügel ausbreiten und das lernen zu fliegen. Entdecke Gottes Möglichkeiten, das hätten wir heute auch als Thema nehmen können. Entdecke Gottes Möglichkeiten, das heißt, umarmen Sie ihn und damit auch das, was er in und durch Ihr Leben wirken will. Er hat Gutes mit Ihnen vor. Eine gute Zukunft, eine Veränderung, Neues. Ich habe, sagt Jesus, euch nicht mehr Sklaven genannt, sondern Freunde. Bleibt in mir, wie ich in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, aber mit mir. Da wächst die Rebe, da kommt Frucht. Entdecke Gottes Möglichkeiten. Und denke nicht nur darüber nach, sondern lebe danach. Frage Gott, was dran ist in Ihrem Leben. Was er von Ihnen fragen könnte. Frage Gott, wie das weitergehen soll in Ihren Umständen. Frage ihn, dass er Ihnen hilft, die Städte zu besiegen, die Mauern zu überspringen, aufzustehen und zu sehen. Und ganz wichtig dabei ist das, womit diese Geschichte anfing, in 4. Mose 13, da wurde gesagt den Kundschaftern, dass sie auf das Gebirge steigen sollten und von daraus zuerst mal das Land überblicken sollten. Jesus ist immer auch auf das Gebirge gestiegen, ganz in der Früh morgens, hat da gebetet. Wir sollen auch mal dorthin gehen, wir sollen auch mal in die Stille gehen und dort Gott fragen, uns einen Überblick zu geben, anhand seines Wortes, anhand der Bibel. Wie sieht das aus mit dir, Gott? Wer bist du eigentlich? Schenk mir eine neue Sicht hier in der Stille, wo wir zwei alleine sind. Schenk mir eine neue Sicht, wie die Welt ausschaut und wie meine Welt ausschaut. Schenk mir eine neue Sicht auf dich. Wer bist du eigentlich? Und helfe mir dann auch völlig, 100%, 1000%, wenn es das geben würde, mit dir zu rechnen. Darf Gott mit Ihnen vorankommen? Wagen Sie es, auszufliegen? Nicht länger Opfer zu sein von ihren Umständen, sondern mit Gott neues Land einzunehmen, mehr von seiner Fülle zu entdecken, das wünsche ich uns. Das wünscht sich Gott für uns. Lasst uns beten. Wir wollen dir danken, Herr, dass diese Geschichten im Alten wie im Neuen Testament uns so viel zu sagen haben, über dich, aber auch über uns. Und wir merken immer wieder, dass die Menschen, deine Menschen, dass wir uns mit ihnen identifizieren können, auch wenn sie vor Jahrhunderten gelebt haben. Wir merken, wie ähnlich wir einander sind, wie wir uns erkennen, im Klagen zum Beispiel, im Murren, in dem wir uns aufhalten lassen, im Zweifeln, in der Unzufriedenheit, in Unglaube. Und wir sind so dankbar, dass wir in dieser Geschichte auch entdecken dürfen, dass du Großes mit uns vorhast und dass es nicht an dir liegt, ob wir jetzt weiterkommen oder nicht. Dass du uns mitnehmen willst, wo wir uns halt befinden, dass du uns deine Fühle kennen lassen willst. Und wir beten, Herr, dass wir uns genauso wie Kaleb von deinem Geist steuern lassen, dass wir es immer mehr lernen, nicht in der sichtbaren Realität hängen zu bleiben, sondern mit dir zu rechnen, mit der unsichtbaren Realität. Schenk uns das, Herr, dass wir keine Wüstenkinder sind, die uns von dir versorgen lassen, aber die dann im Grunde nicht bereit sind, aufzustehen, die eigene Verantwortung zu nehmen, Glaubensschritte zu setzen. Segne uns, Herr, und sag uns, wirst du bitte auch diesen Tag verwenden, dass du mit uns weiterkommst, dass wir Neues entdecken, dass du zu unserem Herzen sprichst, dass das landet, was du uns sagen willst. So segne uns, Herr, und sei mit uns. Amen.